Nachrichten aus der ungarischen Tiefebene. Die Giftmörderinnen von der Theiß. Ein Feature von David Höhner und Iris Disse.
Bringst dem alten Hundsfurt, deinem Freund. Hier. Sie drückt der Niemandsblume einen Krug in die Hand. Der wird sich nie wieder beschweren, wenn er's austrinkt. Niemandsblume nahm den Krug und trug ihn hin. Auf dem Weg wäre sie beinahe gefallen, aber sie stolpert nur. Ein bisschen schwappt über. Onkelchen, Onkelchen, das schickt dir die Fressmarie. Er wird sich nie wieder beschweren, wenn er's austrinkt. Der Alte erblasste. Erschrocken schaute er das kleine Mädchen an. Ist Gift drin, mein Kleines? Die Fressmarie hat gesagt, der wird sich nie mehr beschweren, wenn er das austrinkt. Der Alte stöhnte. Ich werd mich nicht beschweren. Will auch nicht mehr. Das hat Gott der Fressmarie eingegeben. Ich hab schon genug geklagt, werd mich nicht mehr beklagen. Er nahm ihr den Krug ab und stellte ihn an einen sicheren Platz. Ich werd's schon trinken, mein Kleines. Aber erst hab ich noch ein wenig zu tun. Ich trag erst noch den Mist raus. 2 oder 3 Tage später war das Onkelchen tot.
Giftmorde. Eine Mordepidemie.
Lustiges Männermorden von 1915 bis 1929.
Der größte Giftmordprozess der Welt. In Ungarn der späten 20er Jahre.
Sodom und Gomorra.
Entfesselte Nymphomaninnen bringen zu Dutzenden ihre Ehemänner um. Treiben es in Betten, Gußstellen, Buchen, Hecken und an Flussufern. Schamlos, gnadenlos.
14 Jahre, unentdeckt.
Man sprach von den Arsenfrauen. Das war quasi der Titel.
Die Presse nannte sie die Engelmacherinnen von Nordirev.
Aber natürlich war die Angelegenheit komplexer.
Ich war dort. Habe die Landschaft, die Weite der Tiefebene, den roten, blühenden Mohn und die ausgedehnten Weiden mit Ochsen, Schafen und Kühen gesehen, gerochen.
Ich habe beobachtet, wie der Mond aufging über der Kirche von Nagyrev. Die Schwertlilien im Pfarrgarten blühten in leuchtenden Farben.
Ich war auf dem verwilderten Friedhof, wo stumme, eichene Balken jede Auskunft verweigern.
Ich bin die Uferböschungen der Theiß entlang gelaufen, habe dem Summen der Mücken zugehört, dem Klappern der Pferdehufe und dem Peitschenknallen.
Ich habe Schnaps getrunken und habe die Dorfbewohner tanzen sehen auf dem Dorffest und ihre Musik klingt mir noch in den Ohren. Dann habe ich in den Archiven der Bezirkshauptstadt Szolnok die alten, staubigen, verblichenen Akten durchwühlt. Sie waren mit Hanfschnüren zusammengebunden. Man offerierte mir Kaffee und Coca-Cola.
Kaffee oder Cola vielleicht?
Eine Cola gerne.
Kaffee habe ich schon.
Und dann traf ich mich mit Shusha Korkes, der Ethnologin des Landwirtschaftlichen Museums in Budapest. Wir sitzen in einer Ecke der großen Hallen, in denen nachgebaute Bauernhäuser aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert stehen. Eine gut aussehende, schlanke Frau um die 50, die Haare zu einem Knoten zusammengesteckt.
Eigentlich gibt es keinen Grund, warum diese Sache gerade dort passiert ist. Oder anders gesagt, warum gerade diese Fälle so stark publik geworden sind. Es gab Morde derselben Types auch in anderen Komitaten, eigentlich überall. Vor allem Kinder wurden getötet. Und das war eben die Aufgabe der Hebamme.
Bernard O'Donnell vermutet das Wirken von mythologisch-archaischen Urkräften.
Die Mädchen aus den Bauerndörfern der Theiß sind aus dem gleichen Stamm wie Medea. Noch bis tief in die Keltenzeit hinein lebte das Volk in strengem Matriarchat. Die Priesterinnen, die alle Künste der Magie übten, die sich auf Heilwissen und Geburtshilfe verstanden, die Weissagen konnten, die den sechsten Sinn hatten, die großen Mütter der Sippen, bestimmten von sich aus, wer des Lebens würdig, wer reif zum Sterben war. Die Rinderzüchter und Reitervölker hatten das Vaterrecht zum Gesetz erhoben. Männerhass wuchs daraus empor, als sich im Vaterrecht zugleich der fremde Eroberer verkörperte, der Verdränger.
Obacht! Hinter den längst vergangenen Mordtaten, hinter den Prozessen von 1929 versteckt sich etwas. Etwas, was wir gerne wüssten, was uns aber keiner sagt. Was wir aber wissen sollten in Zeiten des Umbruchs wie diesen. Neues Licht auf alte Fakten. Warum alte Geschichten aufrühren? Eben darum. Also zuhören. Der Wahrheitsfindung zuliebe zum eigenen Besten.
Was also ist passiert?
Im Juli 1929 im Theißwinkel im Bauerndorf Nordiref trinkt die Hebamme Julius Fossekas, geborene Susanna Ola, einen vorbereiteten giftigen Trank, als sie sieht, dass die Gendarmen ihrem Haus nähern. Die Gendarmen flößen ihr Milch ein und schicken nach dem Arzt. Als dieser nach 2 Stunden eintrifft, ist Frau Fossekas tot.
Wenn Sie auf jemanden böse waren, haben Sie in null Komma nichts die Sache erledigt. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Es gab keinen Arzt, deshalb haben wir ihm eine Feder unter die Nase gehalten. Wenn die Feder sich nicht bewegte, war er tot.
Anonyme Anzeigen an die Gendarmeriebehörden hatten sich in den letzten Jahren gehäuft. Männer in den besten Jahren starben weg.
Unter verdächtigen Umständen. Als die Behörden begannen, die Gräber zu öffnen und die Überreste der Verstorbenen zu exhumieren, machte man eine grausige Entdeckung. In fast allen Organismen wurden nachweisbare Spuren von Arsen gefunden. Die Männer waren vergiftet worden.
Der Arme ist nach Hause gekommen, durfte aber nicht mehr lange leben. Er musste sterben.
Die Ermittlungen konzentrierten sich bald auf das Dorf Nodjerev und seine Weiler. Es schien, dass sich die Ehefrauen der ermordeten Männer gegenseitig in ihren Absichten unterstützten und das Gift von Hand zu Hand gereicht wurde. Als Ausgangspunkt ermittelten die Behörden die Hebamme Frau Julius Fossekas. Sie versorgte ihre Kundschaft mit einer aus Fliegenpapier extrahierten Flüssigkeit, die den Männern verabreicht wurde.
Die Hebamme präparierte die Fliegenfänger. Wenn es bei den Fliegen funktionierte, versuchte sie es bei den Menschen.
Fliegenpapier war ein mit Arsenpulver bestreutes und mit Wasser getränktes Löschpapier. Dazu Zucker als Lockstoff für die Fliegen. Solche Fliegenfänger konnten in jeder Dorfhandlung gekauft werden. Die Methode, Löschpapier mit Zucker und Arsen zu präparieren, war ganz einfach in Mode gekommen. Dieses Fliegenpapier wurde von lokalen Fabrikanten oder Apothekern hergestellt und in den Handel gebracht.
Frau Fossekas Katze hatte einen dieser Fliegenfänger gefressen und veränderte kurz darauf. Die Neugier der Hebamme war geweckt. Sie legte einen Streifen des Papiers über Nacht in kaltes Wasser und die farb- und geruchlose Flüssigkeit mischte sie darauf einer anderen Katze unter das Futter. Als auch diese starb, war ihr klar, dass sie ein Gift entdeckt hatte, das sie für ihre Absichten nutzen konnte.
Frauen bringen Männer um, über Jahre und ohne schlechtes Gewissen. Aber warum denn um Himmels Willen? Wurden die Frauen schlecht behandelt, geschlagen, geplagt? Haben sie sich verteidigt? Waren Liebesgeschichte Motive und Hintergrund?
In wenigen Wochen wurden über 40 Frauen aus den Dörfern verhaftet und im Bezirksgefängnis Solnok untergebracht. 162 nachgewiesene Fälle von arsenverseuchten Leichen auf dem Friedhof von Nodjerev und den umliegenden Dörfern und Weilern.
Das würde ich gerne, dass du mir das liest.
Okay.
Eine wahre Hysterie brach aus.
Auf den nächtlichen Friedhöfen kam es zu bizarren Szenen, makaber. Dunkle Gestalten mit Kopftüchern schlichen durch die Nacht. Es platschte in der Theiß, wenn wieder ein Kadaver mit Steinen beschwert den Fischen überlassen wurde.
Grabsteine wurden vertauscht, um die Identität der Begrabenen zu verschleiern.
Das ist über ein Verhörpapier im Protokoll.
Die Sensationspresse reist an, bricht ein ins Städtchen Szolnok, welches in der tiefsten Pusta bisher unbeachtet vor sich hin landwirtschaftete. Aus ganz Europa, aus dem fernen Amerika, man zückt Notizblock und Feder, Fernschreiber rattern. Die männermordende, entfesselte Sinnlichkeit, 162 vergiftete Leichen und kein Ende abzusehen.
Das Medienereignis des Jahres.
Der Schreck war so groß, dass die Anklagebehörde verfügte, dass Gräber, die älter als 20 Jahre alt waren, nicht mehr geöffnet werden durften. Dann wurden die Exhumierungen ganz eingestellt.
Das Ausmaß der Mordepidemie wird deshalb für immer unbekannt bleiben. Wer will denn das alles wissen?
Wer will denn das alles wissen?
Die verhafteten Frauen drehten ihre Kreise im Hof des Gefängnisses der Komitatshauptstadt Szolnok. Mit ihren Kindern im Arm, Kopftücher, schwarze Röcke und billige bedruckte Blusen, Strickjäckchen.
Zum Erbarmen. Und doch rabenschwarze Mörderseelen, nicht wahr? Mit den zerfurchten Gesichtern, dem stechenden bösen Blick, scheinheilig, die Augen zum Himmel verdreht. Und doch frech, widerspenstig, dem Gerichtspräsidenten, dem ehrenwerten Jula Fuchs, widersprachen sie, gestanden oder leugneten, gerade wie es ihnen passte. Schaurig, schaurig.
Frau Köteles Istvánné, geborene Mária Szabó, gesteht Folgendes.
Nem sokára egy fél decis sósborszeszes forma üvegben egy fél deci mennyiségű tiszta fehér folyadékot hozott.
Bald darauf hat Frau Lipka eine kleine Schnapsflasche gebracht. In dieser Flasche war ungefähr ein halber Deziliter reine weiße Flüssigkeit. Frau Köteles fährt mit ihrem Geständnis fort.
Ő, tudva azt, hogy férje az italt szereti, ezt egy másfél decis üvegben lévő pálinka közé töltötte.
Ich habe gewusst, dass mein Ehemann gerne trinkt. Deshalb habe ich die Flüssigkeit in eine andere Flasche geschüttet, wo Schnaps drin war, und diese Flasche habe ich in das Fenster gestellt. Ich wusste ganz genau, dass mein Ehemann nach Schnaps suchen wird, diese Flasche findet und ganz bestimmt auch trinken wird.
1919. November utolsó napjaiban,
an dem Tag vor den Schweineschlachten, am Morgen, habe ich nach der Flasche mit dem vergifteten Schnaps gesucht und gesehen, dass die Flasche leer war.
Mintegy három heti betegség után férjének végtagjai teljesen megbénultak, és 1919. december 21-én kiszenvedett.
Es dauerte ungefähr 3 Wochen. Seine Glieder wurden völlig gelähmt, und am 21. Dezember 1919 ist er endlich gestorben.
Aber diese Frau hat ja nun nicht aus Lust und Laune gemordet. Hier der Anfang des Geständnisses. Erster Mann war das die ganzen 20 Jahre war ihre Beziehung so schlecht, wie es nur ging. Ihr Ehemann hat sie ständig als Hure, als Schlampe beschimpft, sie verfolgt, sie geschlagen und immer Huren gehabt. Sie hatte keine Minute Frieden mit ihrem Ehemann. Einmal 1919 hat Frau Lipka sie weinend gefunden. Sie beklagte sich bei Frau Lipka über ihr Schicksal und dann sagte diese: Ich werde dir helfen können. Ich gebe dir ein Mittelchen, das ihn ziemlich bald töten wird. Es können ihn 100 Ärzte untersuchen. Sie werden nichts finden.
Siegmund Moritz, ein bereits zu Lebzeiten weit herum bekannter Schriftsteller, reiste zu den Prozessen. Beim Lesen seiner Presseberichte spürt man, wie es ihn schauderte.
Eine ermordet ihre Mutter, ihren Ehemann, ihren Liebhaber. Die andere ihren einzigen Sohn, ihre Jugendliebe. Ich schaue in ihre Gesichter. Sie sind keine heruntergekommenen Verbrecherinnen, kein Abschaum, nicht verdorben. Im Gegenteil, sie sind die Zierde, der Stolz und die Blumen des ungarischen Volkes. 2 liebenswürdige Frauen, magyarische Protestantinnen von der Sorte, welche das Rückgrat der Nation bilden. Sind sie jung? Sind sie wunderschöne Mädchen? Erwachsen? Sind sie hart arbeitende, liebevolle, verantwortungsvolle Mütter? Und im Herbst ihres Lebens weise und kluge Matriarchinnen und Großmütter.
Nun, es war auch damals so, dass wir Männer bereits ahnten, dass Frauen noch mehr können als Kinder kriegen und kochen.
Das kommt von einem Arzt, das Gericht.
Und sie einfach für verrückt zu erklären, gelang auch nicht.
Eine Untersuchung, ob sie geistig gesund sind, das ist schon gestorben.
Ah ja.
Eine psychiatrische Untersuchung der Frauen, durchgeführt von einem renommierten Psychiater Ungarns, Dr. Feldmann, schließt mit einem Paradox.
Die Mörderinnen sind normal, ihr Geist ist nicht verwirrt, sie sind in der Lage, für ihre Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite sind sie weder emotional noch psychisch anklagbar.
Nicht anklagbar?
Justitia am Ende ihrer Weisheit?
Als ich heiratete, erfasste mich tiefe Trauer. Ich liebte meinen Herrn nicht. Da ließ ich ihn töten.
Diese uralten Verhaltensformen, der innere Kreis, die Macht und das Wissen der Frauen, die abwesenden Väter. Nicht nur während des Krieges, sondern überhaupt. Im Stall haben sie geschlafen, im Sommer waren sie mit den Herden auf der Posta. Die Frauen herrschten über Haus, Hof und Kinder, bestimmten über Familienplanung, Erziehung und Ausbildung, während die Männer ihren Lohn nach Hause brachten, ihre Freiheit genossen, sich rauften und soffen, frei wie Vögel durch die Posta zogen. Familie war ihre Sache nicht.
Herrscherinnen über Haus und Hof. Und warum gehörte dann Gewalt gegen Frauen in dieser Zeit zum Alltag?
Die Männer schlugen ihre Frauen, denen der Anstand verbot, sich zu wehren, gewöhnlich mit einem Lederriemen. Später, nach dem Beispiel eines aus dem Chomodjor-Komitat zu uns gezogenen Kutschers und gewissermaßen aus Mode, mit dem Stiefelrohr. Es tat weh, klatschte tüchtig und brach keine Knochen.
Beide Geschlechter genossen gewisse sexuelle Freiheiten. Die Männer natürlich mehr als die Frauen. Was soll's? War schon immer so. Umgebracht wurde deswegen keiner.
Und wenn doch?
Während des Krieges wurden die Männer eingezogen und die Frauen blieben auf den Gehöften als unbeschränkte Herrscherinnen zurück. Sie entdeckten, dass sie ihre Ehemänner nicht vermissten und dass es sich leichter und angenehmer mit den Gefangenen leben ließ. Mit Männern, denen nicht sie, sondern die ihnen gehorchen mussten, und die doch zu allem taugten, was man als Frau schlechterdings von einem Manne erwarten kann. Es war für viele ein paradiesisches Dasein. Dann gingen die Gefangenen und die Ehemänner kamen zurück, ohne dass die Frauen gesonnen waren, die Zügel herzugeben. Viele Männer hatten über dem Soldatsein die Lust zu harter Feldarbeit verlernt und sich den Trunk ergeben. Die Männer taugten zu nichts, und besser war ein junger Knecht als ein untüchtiger Bauer.
Aber warum sich nicht einfach scheiden lassen, wenn die Männer nicht passten?
Nem, nem válhattak el, tehát ilyen nem létezett, hogy elváljon. Ez teljesen mindegy, hogy katolikus vagy református volt.
Scheidungen gab es nicht, weder bei den katholischen noch bei den reformierten Familien. Eine geschiedene Frau hätte nie mehr heiraten können.
Hát nagyon-nagyon ritka.
Beim Heiraten ging es nicht um den freien Willen. Es gab keine Liebesheirat, es ging um Hab und Gut, um Boden. Das Land war die Grundlage des Lebens. Verlor man das Land, verlor man auch die Familie. Das war das höchste Gesetz.
A földet örökölték, a lányokat meg kiházasították ruhákkal, minden egyébbel. Ők aztán innentől kezdve semmit nem kaptak, tehát ez nekik egy egész életre szóló hozomány volt.
So sah die Erbschaft aus. Nur als Witwe konnte eine Frau Land
Nur
erben.
Als Witwe konnte eine Frau Land besitzen. Angenommen, sie wollten unabhängig leben. Welche Wahlmöglichkeiten hatten sie dann?
Das Zusammenleben wurde von den Frauen bestimmt. Ihre soziale Kompetenz stand der wirtschaftlichen Macht der Männer gegenüber. Männer waren eingebunden in Lohnsysteme, leisteten Knechtdienste für die Herrschaft.
Die Frauen pflanzten Getreide, die Mädchen hüteten die Gänse, die einzige Kuh, bewirtschafteten den Gemüsegarten.
Frauen, nach Generationen gestaffelt, hielten zusammen. Junge Mädchen, Großmütter, Mütter teilten ihr Wissen. Zentrale Frauenfiguren waren die Heilerinnen, die Kräuterkundigen, die Hebammen, Herrscherinnen über Leben und Tod. Morden. Was man alles so Mord nennt. Für Peter Gunst, einen ungarischen Autor und Wissenschaftler, der sich mit den Lebensbedingungen der osteuropäischen bäuerlichen Bevölkerung im 18., 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt, ist die Tötung von unproduktiven oder die Gemeinschaft übers Maß belastenden Personen nicht so außergewöhnlich, wie es einem auf den ersten Blick vorkommen könnte. Seine Schlussfolgerung?
Es handelt sich hier um einen Brauch, der unter den Bauern im ganzen Land gang und gäbe war.
Er teilte die Opfer in verschiedene Kategorien auf. Wer wurde umgebracht?
Erstens, Säuglinge beiden Geschlechts als drastische Form der Geburtenregelung. Zweitens, verkrüppelte oder kranke Kinder, an deren Genesung man nicht mehr glaubte. Drittens, kranke, hilflose, pflegebedürftige und alleinstehende Erwachsene. Alkoholismus, Tuberkulose, Krebs, Herzkrankheiten waren weit verbreitet. Viertens, die Kriegsinvaliden des Ersten Weltkrieges. Ihre Zahl ist auffallend. Fünftens, altersschwache Menschen, die ihre Vergiftung sehenden Auges akzeptierten. Sechstens, der Ehemann musste dem Liebhaber weichen, eine Erbschaft wollte angetreten werden, der Schwiegersohn schlug seine Frau, der unnütze Sohn versoff das Erbe.
Althergebrachte Traditionen mischen sich mit den rein kriminellen Absichten der Frauen. Sie organisierten sich eher lockerer oder doch strenger oder einfacher, andeutungsweise verhalten nach Gefühl, zuhören statt auf den Tisch hauen, handeln statt schwafeln. Die Frauen brauchten keine äußere Form der Organisation. Ihre Zusammengehörigkeit war durch das Geschlecht definiert.
Also das muss jetzt mal gesagt werden. Da kamen die Männer aus dem Krieg zurück. Die Frauen sagten, mach dir keinen Ärger mit denen. Dann haben sie die ganzen Männer vergiftet. Ja, lassen wir dieses Thema lieber. Was lassen? Das ist die Wahrheit. Die zentrale Rolle spielte die Hebamme.
Man muss sich vorstellen, in der Zeit gab es kaum Ärzte. Vielleicht einen Arzt auf 10 Dörfer. Die Hebammen, sie halfen bei der Geburt, sie waren die Engelmacherinnen. Sie haben Abtreibungen gemacht oder Kinder getötet. In anderen Fällen eben auch Erwachsene, Alte. Oft ging es um Erbgeschichten, um Landverteilung.
Die Hebamme wurde dämonisiert, obwohl sich bei den Vernehmungen zeigte, dass mindestens die Hälfte der Morde ohne ihre Unterstützung begangen wurden. Majd az után elmegyünk, elmegyünk, azért jöttünk ide karikázni, itt fogjuk a magánkat megválni.
Es schien, als sei sie auf die Erde gekommen, um Gericht zu halten, wie eine apokalyptische Reiterin. Und sie eliminierte die Schwachen, Miserablen, die Kriminellen und die Morallosen.
Schuld war demnach eine zur Dämonin verkommene weise Frau. Das war wohl die einfachste Art, eine Erklärung für die Mordepidemie zu finden. Warum haben sich die Männer nicht gewehrt?
War es vielleicht so, dass sie die Macht und das Wissen der Frauen seit Generationen akzeptiert hatten und die matriarchalischen Euthanasie-Programme ein ganz normaler Bestandteil ihres Daseins waren?
Die Männer haben sehr oft gewusst, in was für ein Getränk oder in was für einer Speise die Frauen Gift getan haben. Aber sie sagten kein Wort. Man könnte fast von einer schweigenden Vereinbarung sprechen. Sie wussten darum, konnten aber nichts dagegen tun. Die Opfer, die umgebracht wurden, waren ja unnütze Menschen. Gerade deshalb wurde das Schicksal angenommen. Es war bekannt, dass in diesen Sachen die Frauen entscheiden.
Gibt es nicht gute Gründe anzunehmen, dass die Frauen das Schicksal der Hofgemeinschaften schon immer gelenkt hatten und die Last der wirtschaftlichen Verantwortung aus guten Gründen auf die Männer abgeladen hatten? Alles konnten sie schließlich nicht selbst machen.
Und warum die Männer nicht in die Entscheidungsprozesse eingebunden wurden, ist auch klar. Sie interessierten sich nicht dafür.
Hoch die Tassen.
Hoch die Tassen. Die Zeitschrift The Literary Digest begründete die Morde mit der Abwesenheit von religiösen Traditionen und zitiert aus einem Verhör.
Did you attend church?
Sind Sie in die Kirche gegangen?
Sometimes.
Manchmal.
Did you listen to the sermon?
Haben Sie die Predigten gehört?
Rarely.
Selten.
Do you know what the Ten Commandments are?
Kennen Sie die 10 Gebote?
No, I don't know.
Nein.
Can you name at least one?
Kennen Sie nicht ein einziges?
Never heard of any.
Nein.
Have you ever heard this sentence?
Haben Sie je gehört,
honor your father and
du sollst Vater und Mutter ehren?
Never heard it mentioned.
Nein, nie gehört.
My parents taught me only the Our Father.
Meine Eltern haben mich nur das Vaterunser gelehrt.
Der Journalist kommentiert, das war ein ernsthaftes Versäumnis dieser Eltern. Ihre Tochter ermordete beide.
Der Alte sagt, komm, ich nehme dich mit in die Kirche. Juche, ich sehe die Kirche von innen. Scher dich zum Teufel, damit ich dich nicht mehr sehe, sprach die Fressmarie. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Schau, da kommen zwei Gendarmen. Bitte mal anzuhalten, die Herren Gendarmen. Grad wollte ich mich, so ich's schaffe, zu den geehrten Herren auf den Weg machen. Tritt mal beiseite aus dem Weg, mein Kleines. Na, geh schon, die tun mir nichts. Aber ich muss ihnen was erzählen, was nicht für Kinderohren taugt. Also wollen die Herren Gendarmen bitte, geh beiseite, Kleines. Dann riefen sie das Mädchen zurück, und weil es nicht kommen wollte, lief ihm einer nach, schnappte es im Laufen und zerrte es am Arm herbei. Was wolltet ihr von den Gendarmen, du Miststück? Sag mir, was ihr von den Gendarmen wolltet, du Miststück! Und ein Schlag folgte dem anderen. Aber sich beim Schlagen noch abmühen, das will die Fressmarie nicht, sondern sucht einen Stock. Hier vor meinen Füßen wirst du krepieren, wenn du nicht sagst, was ihr von den Gendarmen wolltet. Ich bin's nicht gewesen, das Onkelchen. Sie löst den grobgliedrigen Rosenkranz, nimmt ihn ab und beginnt damit, auf den Kopf des Kindes einzuschlagen und hält erst ein, als der Kopf aufgeplatzt ist. »Soll Gott dich verrecken lassen, du elendes Lumpenstück! Da soll einen nicht der Schlag treffen bei all dem dreckigen, heulenden Elend!«
In der Morgendämmerung des aufgehenden 20. Jahrhunderts
von Kriegen und wirtschaftlichen Krisen geprägt, veränderte sich jahrhundertelang gelebtes Brauchtum. Stand jetzt erst und als neuer Aspekt, vielleicht die Frage des bäuerlichen Besitzes mehr im Vordergrund?
Der Grund war immer das Gut, das zu vererben war. In diesem Gebiet war Land immer sehr knapp.
Die Frauen trafen die Entscheidung. Männer wurden nicht gefragt, Männern wurde nichts gesagt. Das Nichtwissen der Männer war deren eigene Entscheidung. Zwar wussten sie auf diffuse Art und Weise Bescheid, können aber nicht eigentlich Mitwisser genannt werden. Auch ist es falsch, sie als Opfer zu bezeichnen. Immerhin gab es ein stilles Einverständnis mit den Handlungen der Frauen. Das Eliminieren von unproduktiven, belastenden Elementen der Gemeinschaft war Sache der Frauen und basierte auf überlebenstechnischen Notwendigkeiten. Soweit so gut. Es wurden auch keine Fälle bekannt, in denen Männer ihre Frauen umbrachten, wohl aber Frauen, die andere Frauen aus dem Weg räumten. War die Trennung der Kreise der Macht in männliche und weibliche Zuständigkeitsbereiche so absolut? Es scheint so. Dass die Frauen im Theißwinkel dabei übers Ziel hinausgeschossen sind, ändert nichts an dem Grundeinvernehmen, das in dieser Sache zwischen Männern und Frauen herrschte.
Über die Mordmotive lässt sich spekulieren.
Aber wie? Eher hilflos. Der Ankläger Janosch Kronenberg in seinem Plädoyer.
Es liegt in der Natur der Frau, sich am Leiden anderer zu ergötzen. Deshalb sind die meisten Giftmörder Frauen. Frauen sind Feiglinge, deshalb morden sie hinterhältig.
Auch der Gendarmeriehauptmann Borna Slavik entwickelt eine Theorie.
Das Liebesleben der Landbevölkerung ist schiere Monotonie. Ein notwendiger Brauch. Die meisten Frauen werden alt, ohne jemals Liebe erlebt zu haben, und Liebe spielt im Sex keine Rolle. Wenn durch unerwartete Umstände die Frauen körperliche Liebe als Vergnügen empfinden, verändern sie sich vollständig. Sex wird dann wichtiger. Die erfahrene Leidenschaft wird wichtiger als alles andere, als der tägliche Trott.
War es so einfach? Frauen, die das selbstbestimmte Leben so schätzen lernten? Sexuelle Freiheit, wirtschaftliche Unabhängigkeit durch ererbten Besitz, was nichts weniger bedeutete als in Besitznahme der bäuerlichen Produktion.
Diese Aspekte, allen voran der sexuelle, wurden von den großstädtischen Boulevardjournalisten und Autoren gerne weiter und noch weiter ausgeleuchtet und beschrieben. Man unterstellte den Frauen, dass sie aus Verderbtheit, Bosheit und Habgier ihre überflüssigen Männer unter die Erde brachten. Sie empfanden die Männer als nichts weiter als Schmarotzer, unnütze Säufer und eine Last zum Leben. Weg damit! Es gibt in keiner ernstzunehmenden Untersuchung Hinweise darauf. Auch die reiche, gut aussehende Witwe Maria Kardosch, welcher man alles und jedes in die Schuhe schieben konnte, war letztendlich mehr kriminell als Nymphoman. Sie hat querbeet vergiftet, was ihr nicht passte, vom Mann zum Liebhaber zum Sohn. Sie war die Sensation des ersten Prozesses.
Warum tötete sie ihren erwachsenen Sohn? Der Gerichtspräsident, der ehrenwerte Gyula Fuchs, im Dialog mit Maria Kardosch.
Die Suppe war fertig, als die Hebamme kam, nicht wahr?
Ja, sie war fertig.
Sie haben auf sie gewartet, oder etwa nicht?
Ja.
Haben Sie Ihrem Sohn das Gift gegeben?
Ich hätte es ihm so oder so gegeben.
War es Ihnen egal, Ihr eigenes Kind zu vergiften?
Ich habe viel darüber nachgedacht.
Wie war das möglich?
Ich hätte auch mich selbst vergiften können.
Als Mutter?
Wenn jemand verzweifelt ist, kann er viele Dinge tun.
Ihr Sohn hatte das Gift bereits getrunken, als Sie gingen, um den Doktor zu holen. War es nicht so?
Es war so.
Maria Kardosch wurde am 13. Januar 1930 in Zolnok gehängt.
Ich bezweifle nicht, dass sie im zweiten Prozess eine gute Chance gehabt hätte, zu einer geringeren Strafe verurteilt zu werden und im dritten mit entsprechender Beratung und geschicktem Lügen gar davon zu kommen.
Hatte in diesem bäuerlichen System eine Mutter vielleicht sogar die Pflicht, einen unverbesserlich asozialen Sohn zu töten?
Er wurde größer und größer und sein Benehmen wurde schlechter und schlechter. Er war Bahnschaffner und verlor seine Arbeit.
Später war er Polizist. Warum musste er dort gehen?
Ein Unglück, sich daran zu erinnern. Sogar als Polizist hat er nicht aufgehört zu stehlen. Die Hebamme, Frau Fasekos, fragte, was ärgerst du dich noch lange mit ihm herum? Der Junge war ein Säufer, ein Spieler und ein Dieb.
War die Hebamme interessiert am Tod ihres Sohnes?
Als er krank war, kam sie zu mir. Er ist krank, Wir sprachen ein wenig, dann ging sie in sein Zimmer.
In einem früheren Geständnis sagten Sie, aus Verzweiflung akzeptierte ich...
Sie hat es getan.
Einfach so. Hat in ihre Tasche gefasst und Gift herausgenommen.
Sie hatte immer Gift bei sich. Sie war es, hat es in seine Suppe getan.
Was erzählen Sie uns da? Sie wollen uns glauben machen, dass die Hebamme aus Mitleid mit Ihnen ihren kranken Sohn vergiftet hat? Wollen Sie das Gericht zum Narren halten? Wie können wir glauben, dass Ihr kranker Sohn sich von der Hebamme, einer fremden Person, die Suppe, die Vergiftete, in den Mund löffeln ließ?
Sie war keine Fremde.
Erika Rakatsky reichte an der Juristischen Fakultät der Universität Miskolc ihre Diplomarbeit zu den Vorfällen in Theisswinkel ein. Sie fasst die Urteile wie folgt zusammen.
Ab April 1929 wurden 43 Personen in Neudrev und Umgebung verhaftet. 11 davon wurden entlassen, entweder wegen Unschuld oder wegen Mangel an Beweisen. Eine ist in der U-Haft verrückt geworden, 3 begingen Selbstmord. Es wurden 162 Leichen exhumiert, es wurde überall Arsen gefunden und in 41 Fällen war das Gift die einzige Todesursache. Es gab 12 Verhandlungen mit 28 Angeklagten. Die Opfer waren in jedem Fall enge Familienangehörige. 6 Todesurteile wurden verkündet. Frau Kordos, Frau Szabó, Frau Csordás und Frau Takács sind hingerichtet worden. Bei Frau Lipka wurde das Urteil in lebenslänglich abgeändert und Frau Cseri wurde freigesprochen. Es gab 8 lebenslängliche Urteile, 2x 15 Jahre, 1x 10 Jahre, 2x 8 Jahre, 1x 5 Jahre. 2x hat der Staatsanwalt die Anklage fallen lassen. In späteren Verfahren kam es zu erneuten Freisprüchen.
Die ungarische Landbevölkerung stürzte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in ein Loch. Es gab zu viele Menschen auf dem Land. Boden war knapp, Hunger und bitterste Armut waren die Folge. In den Verhörprotokollen der Gendarmerie gibt es viele Aussagen dieser Art.
Wir wollen auch einmal gerne Fleisch essen. Die Pflege des Kranken beansprucht die volle Arbeitskraft eines Menschen. Und diese müssen wir nutzbringender einsetzen. Es sind schon genügend Kinder da. Der Kranke ist trunksüchtig geworden und hat seine Familie materiell zugrunde gerichtet.
Die kriegsverletzten Invaliden waren ein Problem für sich. Vom Staat im Stich gelassen, mussten sie von den Angehörigen aufgenommen werden. Oft waren sie Besitzer von Grundstücken und Häusern, die dringend benötigt wurden.
Natürlich war der Krieg problematisch. Die Männer waren weg. Viele waren nach ihrer Rückkehr arbeitsunfähig. Wenn der Mann nicht zurückkam, war er sehr schwer. Und es ist kein Zufall, dass genau in dieser Zeit 1,5 Millionen Menschen aus Ungarn nach Amerika ausgewandert sind.
Das Arsen. Ach, diese unglückliche Fliegenfängergeschichte.
Oh, warte, warte, da gibt's so ein Lied darüber. Ki az uratnem szereti, aj, 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 nadraguját főzön néki, ladi, 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 lom, lom, lom.
Es gibt die nachvollziehbare Theorie, dass alle diese Morde nicht weiter entdeckt worden wären, ohne die seit etwa 1880 im ganzen Land frei verkäuflichen, mit Arsen gesättigten Fliegenpapiere.
Also, wenn man seinen Mann nicht liebt, dann soll man ihm eine bestimmte Blume kochen, soll ein bisschen Paprika auch noch reintun und dann wird er bis abends um 8 aufgebahrt.
Wären die weisen Frauen bei den herkömmlichen Giften geblieben, wären die Taten kaum entdeckt worden.
Aber mit wachsendem Bedarf an Gift griff man zu dieser neuen Tötungsart, ohne zu wissen, dass der Nachweis leicht erbracht werden konnte.
Für Abtreibungen wurde zum Beispiel ein Sud aus Oleander verwendet. Es gab ganz viele verschiedene Methoden. Zu diesen großen Prozessen kam es nicht zuletzt, weil die Frauen darauf vertrauten, dass Arsen nicht nachweisbar war. Eigentlich handelte es sich um lebenserhaltende Maßnahmen.
Hat er's also erzählt? Soll er verwesen da, wo er ist? Was hat er noch erzählt? Sein Glück, dass er abgekratzt ist. Hier hätte er nichts mehr zu lachen. So was einem kleinen Mädchen zu erzählen. Was hat er noch erzählt? Hat er erzählt, dass ihm ein großes Haus gehört im Dorf? Ja? Er hat's also erzählt. Na, was hat er noch erzählt? Warum redest du nicht? Hat er nicht erzählt, dass ich auch noch seine Frau aus dem Weg geräumt habe? Ich plag mich nicht länger mit dir, du Mistvieh, ich geb dich zurück.
Was war denn nun so schlimm an Niemands Blumes Vergehen? Sie hat einen der Grundsätze der inneren Strukturen der Frauenmacht gebrochen, sie hat geredet. Eines der wichtigsten Prinzipien der Frauenmacht ist das Schweigen. Unter Eingeweihten kann man zwar die Taten und Pläne besprechen, gegen außen niemals. Unverzeihlich die unschuldige Plauderei des Kindes mit den Gendarmen auf der Landstraße.
Sie umfasste das Kindergesicht mit beiden Händen und plötzlich erstarrte ihr Blick. Es sah aus, als wollte sie es erwürgen. Du darfst über mich nichts Schlechtes erzählen, Kleine.
Dieses Schweigen ist es, was die unlustig geführten Prozesse gegen die Frauen letztendlich zur Farce werden lässt. Die Briefe, die Beschuldigungen der Verwandten und Nachbarn hatten wenig kriminalistischen oder juristischen Wert.
Sie sind aber in Wortlaut und Sprache Zeugnisse einer tief verunsicherten Gesellschaft. So schrieb Frau Janos Borbély, geborene Juliana Kokai, im Juli 1929 an die Untersuchungsbehörde:
Tekintetes Csendőrparancsnokság.
Moment, ich muss nachdenken.
Csendőrparancsnokság, was heißt Parancsnokság? Sehr geehrter Befehlhaber der Gendarmerie, ich las mit einem großen Schrecken, über die Sünden der Giftmischerinnen an der Tissa-Region und die vielen Todesfälle, die sie am Gewissen haben.
Szomorú, de be kell vallanom, nekem mindig gyanús egyéneknek tűntek ezek föl, csak nagy pártfogóik voltak, így oly sok ember.
Es ist sehr traurig, aber ich muss gestehen, ich habe sie immer mit großem Verdacht betrachtet.
Én is felhívom kegyes figyelmüket.
Nach alledem würde ich gerne ihre verehrte Aufmerksamkeit auf einen Todesfall richten. László Koka ist unter verdächtigen Umständen gestorben. Er war 6 Jahre lang im Krieg. Er war bei bester Gesundheit und nach einer kurzen Krankheit ist er unter großen Qualen gestorben. Er hat sich ununterbrochen übergeben und als er starb, waren seine Fingernägel schwarz und auch sein Gesicht war schwarz und blau. So sagte es mir meine Mutter und sie hat gesagt, mein armer Sohn ist vergiftet worden. Ich bitte sehr, das Verfahren zu erledigen, wenn es möglich ist. Dass meine arme, alte, liebe Mutter keinen Schaden davon trägt von Seiten dieser Menschen. Weil es sieht ja so aus, dass die Menschen so verdorben und zu allem fähig sind. Ich bitte sehr, keineswegs Namen zu nennen. Mit großer Verehrung, Frau János Borbély, geborene Juliana Kokai.
Man brauchte Geständnisse. Die Frauen schwiegen. Keine der Frauen beschuldigte eine andere, bis der kommandierende Gendarmeriehauptmann János Császár auf eine List verfiel. 2 der Hauptverdächtigen wurden in einen separaten Raum geführt und dort eingeschlossen. In diesem Raum stand ein großes Bauernbett, zugedeckt mit einem damals üblichen, bis zum Boden reichenden Überwurf. Darunter lag lauschend der Gendarmerie-Unteroffizier Bartok. In der vermeintlichen Privatsphäre unterhielten sich nun die beiden Giftmörderinnen über ihre Taten und auch darüber, woher das Gift stammte und wer beteiligt war bei den Vorfällen, von denen mittlerweile ganz Ungarn und die halbe Welt sprach. Als Bartok genug gehört hatte, sprang er hervor und gab das eben Gehörte vor den Untersuchungsrichtern zu Protokoll. Zwar beschuldigten sich jetzt zum Teil die Frauen gegenseitig, doch später nahmen sie ihre freimütigen Geständnisse zurück.
Was wird hier verschwiegen? Nicht die Taten selbst, die sind zu offenkundig. Und doch werden in den folgenden Verhandlungen die Täterinnen freigesprochen oder zu geringfügigen Strafen verurteilt. Etwas anderes wurde verschwiegen und dieses wurmte nicht nur die Journalisten, sondern verstellt den Blick auf eine weit wichtigere Tatsache als die offensichtlich aus verständlichen oder zumindest nachvollziehbaren Motiven begangenen Untaten. Zeigt sich hier als Spitze eines Eisberges die Existenz einer matriarchal gesteuerten Parallelgesellschaft im Gefüge der bäuerlichen Kultur? Und das nicht nur in der ungarischen Tiefebene. Die bäuerliche Gesellschaft ist nicht gebunden an die geografische Umgebung, sondern ist sich überall ähnlich. Sie ist die Wiege jeder menschlichen Kultur überhaupt. Weil nicht sein kann, was der männlich gesteuerten Berichterstattung allzu unheimlich wird, darf es genau das nicht geben. Und wer lacht sich ins zarte Fäustchen? Die Frauen natürlich, die schon längst erkannt haben, dass Kommentare überflüssig sind und nur Verwirrung stiften.
Es gibt viel Literatur zu den Vorfällen im Theiswinkel, von Männern geschrieben. Die Gerichtsverhandlungen, welche außer den banalen kriminalistischen Abläufen kaum tiefere Erkenntnisse über Hintergründe und Motivationen aufdeckten, wurden von Männern geführt. Die Untersuchungen von Männern geleitet.
Zeitgenössische Kommentare aus der Feder einer Frau konnte ich nicht finden. Auch heutige Forscherinnen wenden sich dem Thema kaum zu. Ich kenne keine Stellungnahme einer feministischen Historikerin.
Im Altersheim von Notre-Dame in einer Kaffeerunde alter Damen und Herren begannen sie letztendlich selbst davon zu reden. Erinnerungen.
Itten tevékenykedett, mondják, én nem tudom, mert én nem...
Hier hat sie gewirkt. Ich weiß nichts Genaues, da habe ich noch nicht gelebt. Aber so heißt es.
Ich 1927
war das. Ich bin 31 geboren. 1928 wurden die Gräber wieder aufgemacht. Frau Fazekas hat hier keine Nachfahren mehr. Das da, das hätten Sie auch anders machen können, durch Scheidung oder so mit Ihren Männern. Die hätten sich doch denken können, dass das auffliegt. Ja, aber es war doch viel einfacher so.
Ein Gespräch zum Thema führte ich mit meiner Mutter, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren wurde, in der Schweiz, in einer Familie von Bauern und Knechten. Auf die Frage, ob sie sich einer solchen Frauenmacht bewusst sei, ob es in ihrem Umfeld solche Strukturen gegeben habe, ob der Bauer X vielleicht vom Sterbebett beschleunigt ins Grab befördert worden sei, kam es zu einem eigenartigen Moment der Stille. Darüber möchte ich gar nicht reden. Mehr sagte sie nicht dazu. Heute werden die Rentner und die Kranken in Ehren gehalten und die Gesellschaft nimmt sich ihrer an. Oder etwa nicht. Behinderte Mitmenschen und mittellose Alte werden vom Staat bezuschusst und dürfen ein Gnadenbrot irgendwo verzehren und die Junggebliebenen und Reichen halten den Kreislauf des Geldes in Schwung. In guten Zeiten fällt es der Gesellschaft nicht schwer, sich um ihre Randgruppen, ihre gebrechlichen und alten Mitglieder zu kümmern. Aber in schlechten? Obacht! Wir haben es geschafft, über lange Zeit den Frauen nicht zuzuhören, aber wie der Fall im Theisswinkel andeuten könnte, haben die Frauen vielleicht mittlerweile auch keine Lust mehr, uns etwas zu sagen. Und dann?
Aber natürlich war die Angelegenheit komplexer.
Zsuzsa Korkeschlacht. Als sie ihrem Mann gesagt habe, dass sie die Geschichten zu den Giftmorden im Theisswinkel noch einmal gelesen hätte, habe er erwidert:
Wieso? Willst du mich vergiften?
Nachrichten aus der ungarischen Tiefebene. Die Giftmörderinnen von der Theiß. Ein Feature von David Höhner und Iris Disse. Mit Auszügen aus Zsigmond Moritz Roman Niemandsblume. Es sprachen Mari Cantu, Iris Disse, Gustav Hamosch, David Höhner, Sabine Lüders und Thilo Werner. Im Interview Zsuzsa Korkes, Ethnografin, die Chefin des Stadtarchivs von Szolnok, Damen und Herren in der alten Tagesstätte in Neuchrev. Ton Peter Awa und Susanne Bronder. Komposition von Iris Disse mit Edina Sirtes, Cornel Modjaro, Sándor Zsemlien, Balázs Cserta, David Höhner, Krista Kovács, Elisa Sodró und Iris Disse. Recherche Bernd Rainer Barth und David Höhner. Assistenz Nora Henriette Friedel. Regie Iris Disse und David Höhner. Redaktion Renate Jurzig. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 2009.